Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Gesundheitssendung. Heute spreche ich mit der Ärztin für Allgemein- und Hildegard-Medizin, Dr. Dorit Jäger, über den Aderlass, wie ihn die heilige Hildegard von Bingen empfohlen hat. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich grüße Sie alle ganz herzlich. Der Aderlass, liebe Zuhörer, ist eine der ältesten medizinischen Behandlungsformen, die heute wieder zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der Aderlass wirkt entgiftend auf den gesamten Organismus. Eingesetzt wird er zur Gesunderhaltung und Prophylaxe. Und es gibt kaum eine Erkrankung, auf die der Aderlass nicht positiv, also heilend wirkt. Besonders erwähnen möchte ich die Stoffwechselerkrankungen wie das erhöhte Cholesterin, Diabetes mellitus, Gicht und alle rheumatischen Erkrankungen wie Arthritis und Arthrose, Hauterkrankungen, Allergien und die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Hildegard-Mediziner schwören auf den Aderlass. Er gehört zu den wichtigsten Verfahren in der Heilkunde nach der heiligen Hildegard. Warum das so ist, wie er nun genau wirkt, für wen er geeignet ist, ja, das frage ich heute meinen Gast, die Theologin und Medizinerin Dr. Dorit Jäger. Sie ist uns aus Hohenems zugeschaltet. Das liegt zwischen Bregenz und Bludenz, also in Österreich. Grüß Gott, Frau Dr. Jäger. Grüß Sie.
Grüß Gott.
Frau Dr. Jäger, Sie sind Ärztin für Allgemein- und Hildegard-Medizin. Sie haben in Medizin promoviert und einen Magister in Theologie. Und die Ernährung, also die Lebensweise nach der heiligen Hildegard von Bingen, die haben Sie wohl schon als Kind kennengelernt. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, war bei Ihnen die Dinkelkost zu Hause üblich.
Ja, das ist richtig.
Man könnte also sagen, Sie sind mit Hildegard so ein wenig aufgewachsen. Was spricht Sie denn besonders an bei der heiligen Hildegard von Bingen?
Also, das ist zunächst einmal Ihre ganzheitliche Sicht des Menschen. Sie sieht den Menschen als leibliches, seelisches, geistig-spirituelles Wesen, das in Beziehung steht zum Mitmenschen und zur ganzen Schöpfung und zu Gott. Dann ein weiterer Gedanke, der Leib ist gleich wichtig wie die Seele. Die Seele kann ohne den Leib nichts tun. Nach dem Tod bettelt die Seele sogar, schreibt sie, um ihren Leib, ohne den sie nichts wirken konnte. Dann ein weiterer Gedanke ist von unserer Herzenseinstellung, die wir in diesem Moment haben, hängt sehr viel ab. Das hat Auswirkungen auf die ganze Schöpfung, auf die ganze Geschichte, auf die ganze Menschheitsgeschichte. Mhm. Und ein weiterer schöner Gedanke, Gott hat uns in seinem Herzen getragen vor aller Welt. Unser Leben beginnt also im Herzen Gottes, woraufhin es auch geordnet ist. Und Würde und Elend gehören zu jedem Menschen. Wir dürfen auf den schauen, durch dessen Wunden wir geheilt sind und der uns erlöst hat, auf Christus, unseren Arzt. Das sind vielleicht eher theologische Gedanken, aber eben die heilige Hildegard hat eine ganzheitliche Sicht. Und in der Medizin beeindruckt mich vor allem die Einfachheit und Wirksamkeit der Hildegard-Mittel.
Heute sprechen wir ja über den Aderlass. Man kann sagen, der Aderlass ist ja auch ein eher einfaches Verfahren. Es ist ein sehr, sehr altes Verfahren und es ist bekannt, dass er über 2000 Jahre alt ist. Was hat denn die heilige Hildegard von Bingen über den Aderlass gesagt, Frau Dr. Jäger?
Sie schreibt zum Beispiel, sind bei einem Menschen die Gefäße mit Blut gefüllt, so müssen sie von dem schädlichen Schleim und dem von der Verdauung gelieferten Saft mittels eines Einschnitts gereinigt werden. Oder wer aber viel Blut hat und sein Blut nicht durch Aderlass oder Schröpfen reinigt, dessen Blut wird etwas wachsig und unkräftig werden und so verfällt der Mensch in Krankheit. Mhm. Also der Hildegard-Aderlass unterscheidet sich vom Aderlass der Schulmedizin, vor allem dadurch, dass er eine sehr schonende Weise der Blutabnahme ist. Und dadurch wird der Körper von Schlacken, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, befreit. Mhm. Hildegard spricht von schädlichen Säften, verdorbenem Blutwasser, Fäulnis oder davon, dass wenn der Mensch den Aderlass zu lange hinausschiebt, das überreiche Blut gewissermaßen in Kot verwandelt wird. Mhm. Schreibt sie so.
Da werden wir nachher nochmal auch genauer darauf eingehen, wenn wir darüber sprechen, auch über die Diagnose des Blutes, weil beim Aderlass geht es nicht nur darum, dass dem Organismus Blut entnommen wird, sondern der Hildegard-Mediziner diagnostiziert auch das Blut und auch die, ja, wie das Blut aus den Adern kommt, die Beschaffenheit, sagt Ihnen als Mediziner ja auch etwas. Vielleicht so zur Einführung noch ganz kurz, wie wird denn heute der Aderlass nach der Hildegard von Bingen angewandt?
Also die heilige Hildegard gibt ganz genaue Vorschriften, wie er durchgeführt werden soll, und redet vor allem dann auch davon, dass er regelmäßig durchgeführt werden sollte.
Frau Dr. Jäger, Sie sind Ärztin, Sie sind Theologin, und wenn man etwas tut wie Sie, Sie sind Hildegard-Medizinerin, dann ist es ja wichtig, dass man hinter dem auch steht, dass man Erfahrungen selbst auch gemacht haben. Sie selbst haben Erfahrungen mit dem Aderlass gemacht. Wie war das? Das war vor 2 Jahren ungefähr.
Ja, das war ungefähr vor 2 Jahren, als ich meinen ersten Aderlass an mir selbst machen ließ. Da hat man Entzündungszeichen in diesem Blut gesehen. Und beim Hildegard-Aderlass ist es so, dass man die Entzündungszeichen von freiem Auge sieht. Also das sind so weiße Kalkspritzer im Blut. Das habe ich auch gesehen und habe aber gedacht, ja, ich habe aber nirgends eine Entzündung. Und also, was soll das eigentlich? Und kurze Zeit darauf bin ich dann zum Zahnarzt gegangen. Der hat ein Röntgen an meinen Zähnen angefertigt und einen Eiterzahn festgestellt. Dann habe ich mal schon gestaunt. Und dann habe ich 5 Tage lang Meisterwurz eingenommen. Das ist das Antibiotikum bei Hildegard von Bingen. Die Röntgenkontrolle beim Zahnarzt war dann so, dass der Eiterzahn verschwunden war. Und ein halbes Jahr später habe ich an mir selbst einen Aderlass durchgeführt und die Entzündungszeichen im Blut waren auch verschwunden. Das war sozusagen eine Erfahrung, ein kleiner Meilenstein auf dem Weg zur Hildegard.
Also man kann sagen, der Befund, dass Sie einen entzündeten Zahnherd haben, war eher ein Zufallsbefund, weil Sie in Ihrer medizinischen Ausbildung einen Aderlass haben machen lassen und man im Aderlass diese Entzündungszeichen, Sie sagten weiße Punkte im Blut, gesehen hat. Mhm. Dann haben Sie ihn auch nach der heiligen Hildegard von Bingen behandelt. Das ist das Mittel der Wahl, haben Sie gesagt, Meisterwurz. Und dann ist tatsächlich die Entzündung verschwunden.
Ja, und ich nehme an, auch durch den Aderlass selbst. Also Hildegard spricht von Krankheitsstoffen, die entfernt werden, dass da diese Entzündungsstoffe auch teilweise entfernt werden.
Ja, kommen wir doch nochmal auf den Ursprung des Aderlass zu sprechen. In Griechenland war er seit der Zeit des Hippokrates bekannt. Das war ungefähr so 460 vor Christus. Und genau, bis ins 17. Jahrhundert galt er als eines der wichtigsten medizinischen Therapieformen. Was bewirkt denn nun der Aderlass eigentlich im menschlichen Organismus?
Die Wirkweise ist wissenschaftlich noch wenig erforscht, aber man stellt sich das so vor. Hildegard sagt ja, man soll ihn die ersten 6 Tage bei abnehmendem Mund machen und bei Nüchternheit, und begründet das so, dass dann die Säfte noch einigermaßen vom Blut getrennt sind. Also die guten und schlechten Säfte sind noch getrennt. Und diese schlechten Säfte unter Anführungszeichen schwimmen oben auf bzw. lagern sich im Gefäß wandständig ab. Und durch den Einstich kommt es nun zu einer Art Schockeffekt. Hildegard spricht davon, dass das Blut eine Erschütterung erleidet. Und sie schreibt dann weiter, und was dann zuerst zutage kommt, ist Blut, und fauliges und zersetztes Blut fließen gleichzeitig mit ab. Also es ist so, wenn der Körper das Signal Wunde erhält, dann fließt sozusagen zuerst das schlechte Blut an die Austrittsstelle. Wenn man sich genau an die Regeln nach Hildegard hält, wie man diesen Aderlass durchführen soll. Und er befreit dann von Krankheitsstoffen, wie zum Beispiel auch dem Cholesterin. Und durch diesen Schock bzw. diese Erschütterung kommt es zur Ausschüttung verschiedener Hormone und Abwehrstoffe. Und es wird auch unser unsere körpereigene Hausapotheke das Immunsystem aktiviert.
Nun würde ich gerne auch nochmal auf den Schockeffekt vielleicht auch zu sprechen kommen. Der Schockeffekt, normalerweise, wenn ein Mensch einen Schock hat, sagt man, das sollte vermieden werden. Aber das ist jetzt einfach ein physikalischer Effekt, der im Herz-Kreislauf-System stattfindet und den man sich eher zu eigen macht, zur Gesundung des Körpers, oder?
Ja, sozusagen eine Erschütterung, die man sich zu eigen macht und hat nichts mit dem Schock zu tun, den die Schulmedizin meint, Schock.
Ja. Es gibt ja verschiedene Formen bzw. Arten, wie der Aderlass angewandt werden kann. Welche sind denn das, Frau Dr. Jäger?
Das ist einmal der Aderlass in der Schulmedizin. Der wird heute nur noch sehr, sehr selten durchgeführt. Und da wird eine sehr große Blutmenge entnommen, 500 bis 800 Milliliter. Und man hat das vor allem angewandt bei beginnendem Lungenödem, also bei Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge. Bei Hämochromatose, das ist eine Eisenspeicherkrankheit, da kommt es zur Ablagerung von Eisen in Organen wie Leber und Bauchspeicheldrüse. Das kann dann zu Leberzirrhose und Diabetes führen. Dann hat man ihn angewandt in der Schulmedizin bei Polycythemia rubra vera. Das ist eine Krankheit, bei der die Blutbildung im Knochenmark verstärkt ist. Dann auch bei drohender Uremie, also bei Harnvergiftung. Und bei Eklampsie, das sind Krämpfe in der Schwangerschaft, die mit einem erhöhten Blutdruck einhergehen. Und immer geht es darum, eine große Menge Blut zu entfernen und insofern eine Therapie durchzuführen. Aber wie gesagt, das wird nur noch sehr selten in der Schulmedizin angewandt.
Und auch die Abnahme dieser hohen Blutmenge, könnte ich mir vorstellen, schwächt doch sicherlich den Organismus sehr.
Ja.
Nun könnte man ja auch sagen, ich gehe zum Blutspenden, da ist das auch wie ein Aderlass?
Ja, also beim Blutspenden werden ungefähr 400 Milliliter Blut abgenommen. Schon die Menge ist ganz verschieden zum Aderlass. Beim Aderlass werden ungefähr 40 bis 150 Milliliter maximal abgenommen.
Also beim Aderlass nach der heiligen Hildegard, ja?
Ja, muss man dazu sagen, genau. Beim Aderlass nach der heiligen Hildegard sind verschiedene Dinge notwendig, zum Beispiel, dass man davor nüchtern ist, dass man nur geringgradig staut beim Blutabnehmen, dass man in einer der drei Hauptvenen in der Armbeuge Blut abnimmt, dass das Blut langsam und frei fließen kann, nicht mit einer Spritze herausgezogen wird oder in ein Vakuumröhrchen fließt, und dass man danach dann noch eine Diät einhält und grelles Licht vermeidet.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Gesundheitssendung bei Radio Horeb, heute Hildegard Medizin. Wir sprechen über den Aderlass. Mein Gast ist die Ärztin Dorit Jäger. Sie ist Ärztin für Allgemein- und Hildegard Medizin und sie ist Theologin. Ja, Frau Dr. Jäger, ich würde jetzt gerne mit Ihnen so ganz in den praktischen Teil einsteigen, wie denn nun der Aderlass so im Einzelnen durchgeführt wird. Nämlich der genaue Zeitpunkt, der spielt ja eine wichtige Rolle, nämlich die ersten 6 Tage nach dem Vollmond sollte der Aderlass nach der heiligen Hildegard von Bingen durchgeführt werden. Warum?
Ja, genau dieser Zusammenhang mit dem Mond findet sich nur bei Hildegard. Und sie beschreibt es so: Bei zunehmendem Mond nimmt der Saft in den Bäumen und Pflanzen sowie das Blut im Menschen zu, und bei abnehmendem Mond nimmt es ab. Und der Mensch soll also an diesen ersten 6 Tagen des abnehmenden Mondes, also nach Vollmond, zu Aderlassen, weil ein früherer oder späterer Aderlass nicht so viel Nutzen bringt. Und ein Aderlass bei zunehmendem Mond würde sogar eher schaden. Sie begründet das so, weil die mit dem Blut vermischte faulige Flüssigkeit sich nicht leicht von ihm scheiden kann. Also die Schädlingsstoffe sollen praktisch vom Blut so gut wie möglich getrennt sein. Das ist der Grund nach Hildegard.
Ist denn diese Zeitempfehlung der heiligen Hildegard sozusagen eine Kann- oder eine Muss-Empfehlung?
Das ist eine Muss-Empfehlung, wenn man einen Aderlass nach Hildegard durchführen will.
Also da gibt es also ein sehr schmales Zeitfenster von 6 Tagen nach dem Vollmond. Doch nun könnte man ja fragen, hat das nun auch was mit Astrologie oder Magie zu tun, wenn der Aderlass nach der Hildegard nur an bestimmten Tagen durchgeführt werden darf? Was sagen Sie einem Kritiker?
Also meiner Meinung nach ist es so, dass Hildegard hier den Einfluss des Mondes auf Mensch und Natur beschreibt und die Angst, die ja dann dahinter steht, ist, dass ich praktisch mein ganzes Leben vom Mond bestimmen lasse und mich vollkommen abhängig mache von den Mondphasen. Das würde den Menschen zur Unfreiheit, zu einer Gebundenheit führen und hätte dann tatsächlich eine Nähe zur Astrologie. Und da bin ich in Causa et Cura auf eine interessante Stelle gestoßen, wo Hildegard schreibt, die Zeit des Mondes regiert nicht über die menschliche Natur, wie wenn er ihr Gott sei. Also sie beschreibt zwar einen gewissen Einfluss auf den Menschen, aber möchte nicht, dass sich der Mensch total abhängig macht von den Mondphasen.
Vielleicht
in der Astrologie und so weiter.
Vielleicht fassen wir das einfach nochmal zusammen. Also der genaue Zeitpunkt des Aderlasses ist 6 Tage nach dem Vollmond, und zwar aus dem Grund, weil die Säfte in den Pflanzen, in den Bäumen und auch die Säfte bei uns Menschen einfach zunehmen. Ja, kommen wir nun noch, werden wir noch praktischer. Also mache ich also einen Termin bei Ihnen aus, irgendwann in diesen Tagen nach dem Vollmond. Wie sollte ich mich denn dann auf den Aderlass vorbereiten?
Also Sie sollten nüchtern sein. Das heißt, der Aderlass wird am Vormittag durchgeführt und an diesem Tag bis zum Aderlass sollten Sie nichts essen und nichts trinken. Das heißt, auch ein Schluck Wasser, ein Bonbon oder ein Kaugummi heben die Nüchternheit auf. Und Sie sollten auch die Zähne nicht putzen, weil in der Pfefferminze, in der Zahnpaste oft Pfefferminze, meistens Pfefferminze enthalten ist und diese würde dann schon die Verdauung anregen.
Also die Vorbereitung nüchtern, auch nicht das Zähneputzen. Es geht darum, dass die Darmperistaltik nicht angeregt wird. Kein Wasser trinken. Nun könnte ich mir vorstellen, viele Hildegard-Patienten sind vielleicht auch Menschen, die Tabletten nehmen müssen. Wie sieht es denn dann mit der Tabletteneinnahme aus?
Ja, da macht man den Aderlass möglichst früh und empfiehlt die Tabletteneinnahme meistens auch danach, also nach dem Aderlass.
Gut. Nun, angenommen, ich habe den Termin bei Ihnen, nachts ist mir was dazwischen gekommen, ich musste ein Medikament nehmen oder ich habe es einfach vergessen und dennoch Wasser getrunken, sollte ich dann meinen Termin absagen?
Wenn wir es ganz genau machen wollen, dann schon. Aber das wird dann von Patient zu Patient individuell entschieden.
Okay. Was gehört denn noch zur Vorbereitung? Oder war das das Wichtigste? Also man sollte nicht 1-2 Tage vorher bestimmte Kost zu sich nehmen?
Nein, das ist da erst nach dem Aderlass so, dass man eine Diät 2 Tage lang einhält.
Ja, wie ist denn dann die praktische Vorgehensweise? Was erwartet mich, wenn ich nun zu Ihnen in die Praxis komme?
Ja, also der Aderlass wird im Liegen durchgeführt und zuerst wird der Blutdruck bekommen Sie eine Blutdruckmanschette, um den Arm zum Blutdruck messen. Und dann wird in dieser Manschette nur wenig Stau gelassen. Und dann muss man eine dicke Nadel verwenden zum Blutabnehmen. Also wir verwenden meist ein weißes Butterfly und möglichst flach einstechen in die Vene. Und wichtig ist, dass das Blut nicht mit einer Spritze herausgezogen wird, und auch nicht in ein Vakuumröhrchen gelangt, sondern langsam frei fließt. Mhm. Und dann ist es auch nicht gleich, wo man das Blut abnimmt, sondern man soll es in der Armbeuge abnehmen, an einer der drei Hauptvenen. Also Kopfvene, Vena cephalica heißt das, Mittelvene oder Herzvene, Vena mediana oder an der inneren Leber, sogenannten Leberader nach Hildegard. Mhm. In der Schulmedizin ist das die Vena basilica.
Aber diese Adern, die Sie uns jetzt genannt haben, die liegen ja nicht in der Armbeuge, sondern verteilt in unserem Körper.
Ach so, nein, die liegen sehr wohl in der Armbeuge.
Ah, okay. Mhm,
ja. Und ziehen dann halt noch weiter, ja. Da haben Sie recht.
Mhm. Also das Blut sollte in der Armbeuge im Liegen abgenommen werden. Es wird einfach nur eine Nadel eingeführt in die Vene, aber auf die Nadel kommt kein Aufsatz, wie wir das beim Blutabnehmen kennen, die dann das Blut aus der Vene zieht, sondern es ist wichtig und üblich, dass das Blut frei fließt beim Aderlass.
Genau.
Warum ist das für Sie als Mediziner so wichtig, das Blut frei fließen zu sehen?
Dass das Ganze langsam geschieht, weil es wichtig ist, dass ich beobachte den Farbumschlag. Also zuerst kommt dunkles Blut und wenn es heller wird, dann soll man mit der Blutentziehung aufhören, weil eine Blutentziehung, die dann darüber hinausgeht, eher schädlich wirkt.
Mhm.
Also das Ganze fließt in einen Messbecher und die Menge ist dann zwischen 40 und 150 Milliliter.
Ich denke, es erübrigt sich die Frage, woher Sie wissen, welche Menge an Blut Sie dem Patienten entnehmen. Sie beäugen einfach das Blut, Sie schauen es sich an und wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn Sie bemerken, das Blut wird heller, dann stellen Sie den Aderlass ein, dann ist er sozusagen zu Ende.
Genau.
Sagt Ihnen das auch etwas, wie schnell das Blut nun aus der Vene herausläuft?
Ja, auf jeden Fall. Das Blut kann ganz dickflüssig sein, es kann sogar wie Honig herauskommen.
Also so tröpfchenweise dann?
Ja, mhm. Ganz zäh fließen und dann muss man, oder dann gibt man in der Hildegard-Heilkunde 4 Wochen lang Galgant zur Blutverdünnung und macht dann erst einen Aderlass.
Mhm. Ist es Ihnen denn schon passiert, weil wenn wir jetzt so darüber sprechen, sagt vielleicht der ein oder andere Patient, oje, das kann ich mir jetzt überhaupt nicht gut anhören, dass hier so über das Blut gesprochen wird, ich kann kein Blut sehen.
Mhm.
Wie ist Ihnen schon mal ein Patient kollabiert beim Aderlass?
Nein, bisher nicht.
Mhm. Also und der Patient muss ja auch nicht zuschauen, wenn es ihm einfach schwerfällt,
ja,
dabei. Sie als Arzt übernehmen da ja schon die Führung.
Ja, und ich messe auch vorher den Blutdruck, dass der ja nicht so niedrig ist.
Ja. Und wie lange dauert das jetzt in etwa? 5 Minuten, 10 Minuten?
Ja, so 5 bis 10 Minuten.
Also relativ schnell sogar.
Genau.
Mhm. Gut, anschließend wird ja das Blut dann auch diagnostiziert. Also der Patient geht, Sie schmeißen das Blut nicht weg, sondern es wird aufbewahrt, oder?
Es wird aufbewahrt. Die Meinungen gehen hier auseinander. Also die einen sagen, man soll es 24 Stunden lang aufbewahren und die anderen sagen, nach ungefähr 3 Stunden verändert sich eigentlich nichts mehr an diesem Blut.
Was ist Ihre Erfahrung?
Ja, dass man nicht 24 Stunden warten braucht.
Und was sehen Sie dann in diesen ersten 3 Stunden nach dem Aderlass?
Also ich sehe einmal, ob es gesund ist, dann ist es schön gleichmäßig rot. Dann sehe ich, ob viel oder wenig Serum vorhanden ist. Wenn wenig vorhanden ist, also wenig Blutflüssigkeit, dann soll der Patient mehr trinken. Dann sehe ich auch ganz was Interessantes, nämlich die sogenannte Schwarzgalle. Die ist vermehrt bei Stress und auch bei Depressionen. Also Depressionen können sich im Blut niederschlagen.
Mhm.
Dann kann ich Entzündungszeichen sehen, wie ich schon am Anfang erwähnt habe. Und auch Stoffwechselerkrankungen. Wobei ich nicht im Einzelnen differenzieren kann, ob es sich um erhöhtes Cholesterin oder Diabetes oder Triglyceride handelt. Da bin ich dann immer noch auf das schulmedizinische Labor angewiesen.
Mhm. Nun wird ja der Aderlass nicht nur angewandt bei Menschen mit Beschwerden, also mit Erkrankungen, sondern auch zur Gesunderhaltung, zur Gesundheitsprophylaxe. Was sollte dabei beachtet werden? Also ich möchte darauf hinaus, kann man davon ausgehen, dass der Aderlass grundsätzlich für jeden geeignet ist?
Grundsätzlich schon. Also Hildegard schreibt halt, ab dem 30. Lebensjahr, wenn Blut und Blutgefäße ihre Vollkraft erlangt haben, dann kann jeder, ob er gesund oder krank ist, einen Aderlass machen.
Und wie oft?
Also von 30 bis 50 Jahren zweimal jährlich und ab 50 einmal jährlich. Und Hildegard schreibt, bei Frauen bis 100 und bei Männern bis 80.
Also fassen wir das nochmal zusammen. Ab dem 30. Lebensjahr, gibt es da nochmal Unterschiede bei Männern und Frauen?
Nein, das gilt für Männer und Frauen.
Frauen ist der Aderlass empfohlen, zweimal jährlich zwischen dem ungefähr 30. und 50. Lebensjahr. Und wenn ein Patient jenseits des 50. Lebensjahr liegt, einmal jährlich. Und Frauen ruhig bis zum 100. Lebensjahr, also man könnte sagen, bis zum Lebensende. Bei Männern macht die heilige Hildegard eine Einschränkung. Hat sie sie begründet?
Nach dem 80. Lebensjahr sei es für den Mann eher schädlich, weil die Eigenkraft des Blutes bereits in ihm geschwunden ist und weil die Blutgefäße bereits schwach werden. Außer in einer besonderen Notlage kann er auch noch einen Aderlass machen lassen. Sie empfiehlt dann aber eher den schwarzen Eberwurz, durch den Pusteln entstehen, die dann aufbrechen, und dann sagt sie, die schädliche Flüssigkeit, die zwischen Haut und Fleisch sitzt, kann auf diese Weise dann ausfließen. Und bei Frauen spricht sie von einer größeren Notwendigkeit als beim Mann. Dies erweist sich auch schon durch die Zeit der monatlichen Reinigung.
Damit meint sie meint Periode? Das,
oder? Ja, genau.
Gibt es jetzt Erkrankungen, wo man sagt, da ist der Aderlass eher schädlicher, da würden Sie ihn nicht empfehlen? Wie ist es bei kranken Menschen, bei schwerkranken, bettlägerischen Menschen?
Es kommt auf die Krankheit an. Also auf keinen Fall führt man ihn durch, wenn ein Blutdruck systolisch unter 60 oder 50 ist. Er wird auch nicht durchgeführt in der Schwangerschaft. Er wird in der Stillzeit ein halbes Jahr nach der Geburt nicht durchgeführt. Wenn jemand blutverdünnt ist, ist da zwar keine Kontraindikation, aber man muss mit großer Vorsicht vorgehen.
Blutverdünnt heißt jetzt Makoma-Patienten.
Genau.
Oder es gibt ja noch andere Mittel, auch die das Blut verdünnen.
Da nicht durchführen wird man ihn bei akuten Schmerzen zum Beispiel. Bei Krebs wird man im Spätstadium auch genau abwägen, ob man einen Aderlass noch macht oder nicht. Im Frühstadium ist es schon möglich.
Der Aderlass wirkt ja immunstimulierend. Er beeinflusst positiv das Immunsystem. Deswegen wird er auch bei Krebserkrankungen schon durchaus auch empfohlen.
Genau.
Kann man das so sagen?
Ja.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nun möchten wir Ihnen gerne die Möglichkeit geben, sich mit Ihren Fragen in unsere Sendung einzubringen. Heute sprechen wir über den Aderlass nach der heiligen Hildegard von Bingen.
Thank you.
Willkommen im Programm von Radio Horeb, heute mit der Gesundheitssendung. Und wir lassen jetzt die Hörer zu Wort kommen. Unser Thema ist heute der Aderlass, nämlich der Aderlass nach der heiligen Hildegard von Bingen. Nun ist meine erste Hörerin aus Stadt Allendorf. Das liegt in Hessen in der Nähe von Marburg. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Guten Tag. Ich habe drei Fragen.
Gut.
Gibt es einen Verband der Ärzte nach Hildegard-Medizin, damit man sich in der Gegend einen suchen kann?
Ja.
Sonst weiß man gar nicht.
Die beantworte ich Ihnen gleich, die Frage, ja, weil das wird alle Hörer interessieren. Wo finde ich denn nun einen geeigneten Hildegard-Therapeuten? Wir haben uns folgendermaßen beholfen. Es gibt die internationale Gesellschaft Hildegard von Bingen. Und diese Gesellschaft hat sich die Arbeit gemacht, eine Liste zusammenzutragen von Hildegard-Therapeuten, die sie auch zum Teil kennen. Es gibt natürlich keine Garantie, ob der Therapeut nun ein wirklich guter Therapeut ist, der Arzt, der Heilpraktiker. Aber Sie können bei unserem Hörerservice anrufen und dort gibt man Ihnen die Telefonnummer von der Hildegard-Gesellschaft und auch die E-Mail-Adresse, wenn Sie Internet haben. Ja? Das war die erste Frage.
Ja, danke. Das zweite, Sie haben von einer Diät gesprochen, vor und nach diesem Aderlass. Wie sieht diese Diät aus?
Also vor dem Aderlass sollten Sie ganz nüchtern sein, und zwar nur an diesem Morgen, wo man den Aderlass durchführt.
Ja.
Und zwei Tage lang dann keinen Käse essen,
ja,
kein gebratenes Fleisch,
mhm,
keine Rohkost, also kein rohes Obst und Gemüse, keine ungewohnten Speisen. Hildegard begründet es so, dass diese Speisen dem Blut Schleim liefern. Und beim Käse spricht sie noch von einem krankhaften Fettgehalt. Und das Blut befinde sich noch in Erregung und am dritten Tag hat es seine Vollkraft wiedergewonnen. Und außerdem soll man auch keinen schweren Wein trinken.
Und die dritte Frage, dieses noch, darf man bei einem Augenleiden wie Glaukom oder Makula Aderlass machen? Denn man muss ja hinterher von den Augen achten, vom Licht. Wie wirkt sich der Aderlass auf die Augen aus?
Also man darf auf jeden Fall einen Aderlass nach Hildegard bei diesen Augenerkrankungen machen.
Gut, danke schön. Danke,
auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Danke für Ihren Anruf. Nun darf ich ganz herzlich Frau Jammann begrüßen. Hallo, Frau Jammann.
Hallo, guten Morgen. Ich habe bitte eine Frage. Ich habe, wie weit empfehlen Sie diese Aderlass-Therapie für MS-Kranke? Ich höre dann diese Antwort am Telefon.
Mhm. Dankeschön, Frau Jammann. Dankeschön. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, also bei MS wird der Aderlass empfohlen.
Nun haben wir noch einen Hörer in der Leitung. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe im Februar 5 eine Thrombose im linken Auge gehabt und im September nochmal. Also ich habe jetzt noch einen Visus von 90 auf 100 ist der gegangen auf 10. Sodass ich fast nichts mehr sehe, auf dem linken Auge frei. Hilft da irgendwie der Aderlass? Oder ich muss jeden Tag als 100 nehmen, was ich nicht ungern mache, sonst fühle ich mich wohl. Aber hilft hier Aderlass bei Thrombose oder wie Sie medizinisch sagen, inkompletter Zentralvenenverschluss?
Ja, also er hilft zur Blutverdünnung.
Ja.
Thrombose des linken Auges habe ich jetzt noch keine Erfahrung eigentlich, muss ich sagen. Aber man sagt allgemein, dass er blutverdünnend wirkt.
Also könnte der Aderlass das als 100 ersetzen?
Wenn man ihn regelmäßig durchführt, dann könnte man vielleicht überlegen, ob man es reduzieren kann.
Also ich nehme halt täglich eine kleine Tablette.
Also ganz absetzen würde ich es von vornherein jetzt mal nicht. Mhm. Aber eventuell reduzieren, ja.
Gut, ist Ihre Frage damit beantwortet, Herr Naatz?
Danke Ihnen schön.
Ja, danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Frau Kaas, Sie sind die nächste Hörerin. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich hätte eine Frage, soll man Aderlass machen bei Übersäuerung? Hilft es da? Und dann hätte ich noch eine Frage. Ist ASS auch ein Blutverdünner in dem Sinn, dass man sagt, da sollte man keinen Aderlass machen?
Also bei Thromboas, da darf man einen Aderlass machen, das ist keine Kontraindikation.
Ja.
Und bei Übersäuerung, wenn man bedenkt, dass er krankheitsbringende Stoffe entfernt, dann könnte ich mir das vorstellen, ja.
Ja. Gut, danke.
Aber, ja, die Frage ist, was man mit Übersäuerung meint.
Ja, dass es so weit geht, dass man Magenprobleme bekommt. Aha. Also Abstoßen, so. Sodbrennen.
Direkt dann ein Einfluss auf den Magen wäre mir jetzt noch nicht bekannt.
Ja, aber er wäre auf jeden Fall nicht schädlich. Man kann einen Aderlass ab 50, habe ich gehört, einmal im Jahr machen.
Genau.
Jawohl, danke schön.
Danke für Ihren Anruf, Frau Kaas. Auf Wiederhören. Frau Konrad, ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen auch, Frau Doktor. Ich habe noch einmal eine Frage zum Thema der Blutspenden. Ich würde gerne Blutspenden gehen. Jetzt habe ich aber gerade von Ihnen vorher gehört, dass das in den Mengen, wie das Blut bei den Blutspenden abgenommen wird, nach Hildegard eher schädlich ist. Was sagen Sie denn dazu?
Also wenn man gesund ist, dann kann man ohne weiteres Blut spenden.
Und wie oft könnte man das machen im Jahr?
Sie meinen eine ganz normale Blutspende mit 400 Milliliter?
Ja.
Einmal jährlich kann man das schon machen.
Ah ja, gut. Mhm. Bei mir liegt einfach dran, auch ja, etwas für andere Menschen zu tun. Gut, dann danke ich Ihnen für
alles
die Antwort.
Alles Gute für Sie und Ihre Familie, Frau Konrad. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Aus dem Saarland hat uns jetzt Frau Wehr angerufen. Ja. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ja, mich interessiert die Aderlass. Ich habe das schon ein paar Mal bekommen, in Abständen in drei Jahren. Ne? Einmal 10 Mal und dann mal 6 und jetzt nochmal 5. Ich habe da gehört, da wird das Blut aufgehoben und untersucht. Mhm. Bei mir war das anders. Mhm. Die haben, das Blut ist aufgenommen worden und dann kommt das durch ein Apparat und das wird dann mit Sauerstoff oder irgendwas.
Da wird also noch eine Therapie bei Ihnen dran gehängt.
Ja, was ist dann da jetzt richtig dabei? Mir war es gut danach.
Ja, also es ist nicht dasselbe wie der Hildegard Aderlass, aber es hat Ihnen gut getan.
Ja, habe ich das richtig verstanden?
Ja?
Ja, das war teuer auch. Na ja, wenn das gut ist, dann ist das schon egal. Ne?
Wenn es Ihnen gut tut, dann spricht nichts dagegen.
Das ist eine sogenannte Sauerstofftherapie, oder, Frau Dr.
Genau.
Jäger? Davon haben Sie sicherlich schon was gehört.
Ich kenne nur vom Namen her, aber habe noch keine Erfahrung.
Frau Wehr, ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie das nächste Mal zu Ihrem Arzt gehen und überlegen, ob Sie diese Therapie noch einmal machen lassen, dann fragen Sie Ihrem Arzt einen Loch in den Bauch. Und um einfach sicher
genau,
zu gehen,
dass
es ein Verfahren ist, wo Sie sagen, ja, das möchte ich wirklich anwenden lassen, das tut mir gut. Dankeschön für Ihren Anruf. Herr Jung, ich grüße Sie.
Hallo, grüß Gott. Ich habe nur eine kleine allgemeine Frage. Ich bin leidenschaftlicher Blutspender.
Ja.
Schon seit vielen Jahrzehnten und man hat mir eigentlich immer gesagt, Blutspenden, das wäre gut und das Blut würde sich immer wieder erneuern.
Aha.
Und ich gebe teilweise 5 oder 6 Mal im Jahr Blutspenden. Und jetzt die Frage, ich habe Ihren Vortrag jetzt auch mitgehört mit diesem Aderlass. Und kann man das Blutspenden in großen etwa wie ein Aderlass nehmen? Oder ist es ungesund oder vielleicht übertreibe ich es? Bin da ein bisschen verunsichert, gell? Weil da der Aderlass 2 Mal im Jahr und ich gehe 6 Mal, das ist natürlich ein großer Unterschied. Gell?
Ja, ist ein großer Unterschied, aber Sie sind ja gesund und Ihnen hat es bisher gut getan.
Das ist es, genau.
Und dann dürfen Sie ruhig Blut spenden, die Kranken werden froh sein.
Das ist schön. Und dass sich das Blut immer wieder erneuert schnell und das wäre gut für den Körper, das können Sie auch bestätigen.
Das Blut erneuert sich ungefähr alle 2 bis 3 Monate, ja.
Okay, vielen Dank.
Auf Wiederhören, Herr Jung.
Wiederhören, danke.
Grüß Sie Gott, Frau Mahl. Sie sind unsere nächste Hörerin beim Hörertelefon bei Radio Horeb. Heute Hildegard Heilkunde, der Aderlass.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Mahl. Ich habe die Frage, kann man diesen Aderlass auch machen lassen, wenn der Hämoglobingehalt sehr niedrig ist?
Vielleicht, Frau Dr. Jäger, erklären Sie das erstmal unseren Hörern.
Der Hämoglobingehalt ist sehr niedrig, das heißt, es besteht eine Anämie, eine Blutarmut.
Aufgrund von Niereninsuffizienz.
Ja, genau, für solche Fälle ist der Aderlass auch empfohlen.
Also kann ich bedenkenlos, könnte ich das machen?
Also einen Aderlass nach Hildegard, der können Sie bedenkenlos machen.
Okay, danke.
Auf Wiederhören, Frau Mahl aus Augsburg. Frau Jakob, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Dr. Jäger und Frau Böhler. Ich freue mich, dass ich drankomme. Meine Frage, Aderlass, ich habe schon öfters gehört von der Frau Dr. Parecker, jetzt auch bei Arthrose, kann man denn da, oder hilft es, sagen wir mal so, ist es heilend bei Arthrose?
Ja, es ist auf jeden Fall unterstützend.
unterstützend. Mhm. Haben Sie da schon Erfahrung, Frau Dr. Jäger? Also dass auch bei Arthrose, dass die gebessert wird, oder?
Nein, ich selbst habe noch keine Erfahrung, aber hat gehört, dass es unterstützend wird.
Unterstützend, also dass man eventuell eine Operation vermeiden kann.
Das würden wir natürlich hoffen.
Hoffen, ja. Ist Arthrose eine Übersäuerungskrankheit, wie man oft sagt?
Es hat sehr viel mit Übersäuerung zu tun, aber jetzt nicht mit der Magenübersäuerung, sondern mit der Übersäuerung im Gewebe.
Aha, mit im Säuer, ja, im
das
Gewebe.
Heißt, und die Lebensmittel, mit zum Beispiel Fleisch, Fisch, Käse.
Esse ich sowieso nicht, schon lange nicht mehr.
Süßigkeiten, weißer Zucker, Weißmehl.
Dankeschön, Frau Jakob.
Gut, vielen Dank für die Auskunft. Wiederhören.
Eine österreichische Hörerin hat uns erreicht. Frau Nopp, grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Frau Doktor. Ich wollte Sie nur fragen, ich nehme jetzt seit einiger Zeit schon die Galgant wegen Herzbeschwerden, ja, und ob man die Galgant einfach 3 Stück am Tag immer nehmen kann, einfach unbegrenzt. Und die zweite Frage wäre, weil Sie gesagt haben, Adalas tut die Immunkraft verstärken. Ich habe Morbus Crohn und das ist eine Autoimmunerkrankung, ob da der Adalas geeignet ist. Ich höre mir es im Radio an. Die Antwort.
Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören, Frau Nopp.
Ja, also Galgant können Sie ruhig 3-mal pro Tag eine Tablette nehmen. Wichtig ist, dass Sie es lutschen, nicht ganz schlucken. Und bei Morbus Crohn auf jeden Fall würde ich auch einen Adalas durchführen.
Ja, Frau Dr. Jäger, wir sind am Ende unserer Lebenshilfesendung. Heute war unser Thema der Adalas nach der heiligen Hildegard von Bingen. Es haben jetzt viele, viele Hörer angerufen, die ganz verschiedenartige Fragen hatten. Vielleicht fassen Sie einfach noch einmal zusammen für alle Hörer, die später in unsere Sendung eingeschaltet haben. Was unterscheidet den Adalas nach der heiligen Hildegard von Bingen von dem Adalas, wie ihn auch die Naturheilkunde kennt, wie ihn auch zum Teil die Schulmedizin kennt?
Also bei Hildegard von Bingen wird dem Körper auf schonende Weise Blut entnommen und es wird auf den rechten Zeitpunkt geachtet. Das heißt an einem der ersten 6 Tage nach Vollmond. Man soll nüchtern sein, man soll nur geringgradig stauen beim Blutabnehmen. Man soll aus einer der 3 Hauptvenen in der Armbeuge das Blut abnehmen. Man soll das Blut langsam und frei fließen lassen und nur wenig Blut entnehmen, also ungefähr 40 bis 150 Milliliter. Zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr 2-mal pro Jahr und ab dem 50. Lebensjahr 1-mal pro Jahr. Und danach soll man 2 Tage eine Diät machen und 3 Tage lang grelles Licht vermeiden. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so erwähnt, dass man nicht ins offene Feuer schauen soll, bei Sonnenschein eine Sonnenbrille anziehen soll, möglichst wenig Computerarbeit machen soll und nicht fernsehen.
Das waren schnell noch einmal zusammengefasst. Der Adalas nach der heiligen Hildegard von Bingen. Bitte erwähnen Sie doch noch einmal, der Adalas soll im nüchternen Zustand vorgenommen werden, das heißt kein Wasser, keine Tabletten, und die Hildegard-Ärzte gehen sogar so weit, dass sie sagen, auch keine Zähne zu putzen. Also die Magenperistaltik soll nicht angeregt werden. Und dann empfehlen die Hildegard-Mediziner eine anschließende Diät. Nämlich, es sollen bestimmte Lebensmittel gemieden werden. Welche sind das?
Das sind Käse, dann rohes Obst und Gemüse, gebratenes Fleisch, alle ungewohnten Speisen und schwerer Wein.
Also das kann man ganz schnell zusammenfassen. Käse soll gemieden werden, rohes Obst und Gemüse, also gekocht, gedünstet, kann es durchaus zu sich genommen werden. Fleisch sollte gemieden werden, und zwar in gebratene Form. Das heißt, Kochfleisch könnte ich essen. Ist das der Rückschluss?
In Maßen, ja.
Fleisch in Maßen essen die ersten 3 Tage.
Vor allem erlaubt sind Brot, Butter, Tee, gekochtes Gemüsekompott, Reis, Nudeln und Mehlspeisen.
Mhm. Danke, dass Sie das nochmal erwähnt haben, weil erstmal hört sich so an, ach, ich darf ja fast so gut wie gar nichts essen danach. Mhm. Gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, möchten Sie Kontakt aufnehmen mit Frau Dr. Jäger oder möchten Sie erfahren, wo in Ihrer Nähe sich ein Hildegard-Therapeut befindet, dann können Sie diese Angaben bei unserem Hörerservice erfahren. Die Nummer ist die 0700 7525 7525. 12,4 Cent in der Minute kostet Sie dieser Anruf. Oder wenn Sie mögen, gehen Sie gleich ins Internet unter www.horeb.org. Finden Sie die wichtigsten Informationen zur heutigen Sendung. Ja, unser Thema war heute der Aderlass nach der heiligen Hildegard von Bingen. An Sie, Frau Dr. Jäger, ein ganz herzliches Dankeschön und alles Gute. Auf Wiederhören.
Ich danke auch recht herzlich. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Einen CD-Mitschnitt der heutigen Sendung können Sie sich gerne bei meinen Kollegen vom CD-Dienst bestellen. Die Rufnummer 0700 7525 7520. Die Anrufe auf der 0700er Nummer kosten Sie 12,4 Cent und das in der Minute. Wiederholt wird die heutige Lebenshilfesendung heute Abend im Nachtprogramm auf Kabel, Satellit, im Internet um 23 Uhr. Gestärkt aus Lebenskrisen hervortreten, das ist das Thema unseres morgigen Gastes, dem Logotherapeuten und dem Leiter des Ausbildungsinstitutes für Logotherapie und Existenzanalyse von Herrn Dr. Ottmar Wiesmeier. Morgen wird Sie Dominik Miller durch die Sendung begleiten. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich für heute ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Danke für Ihre Anrufe.